Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute werden wir kurz einen Rückblick auf das halten, was wir bisher im Alten Testament über das Gebet gefunden haben und dann auf die Offenbarung des Neuen Testamentes schauen, auf Jesus Christus, der uns das Gebet lehrt. Und dazu ist mit uns aus der Schweiz wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Frau Kuhl und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Danke, dass Sie uns heute wieder einen Schritt näher an das Gebet heranführen, uns die Offenbarung auslegen werden. Wir beginnen dann mit den
Kurztexten beginnen wir heute, die da am Schluss jedes Kapitels im Katechismus der katholischen Kirche noch einmal eine Zusammenfassung dessen geben, was man eben im ganzen Kapitel gehört hat. Wir sind bei dem Paragraph 2590 und wir möchten jetzt einfach noch mal kurz durchgehen, was wir bisher gehört haben mit diesen sogenannten Kurztexten. Darf ich Sie bitten, Frau Kuhl, jetzt mal den ersten zu lesen?
Gerne. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Das ist ein, ja, bitte.
Ein Zitat, genau, von Johannes vom Damaskus. Wir sind diesem ganz am Anfang begegnet. Eine wunderbare Erklärung dessen, was das Gebet ist, die Erhebung der Seele zu Gott, also ein sich eins machen mit der Seele Gottes, Gott begegnen und dann eben eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Das haben wir gesehen, dass es immer darum geht, dass wir auch um das Richtige beten. Dieses Zitat als Zusammenfassung dessen, was am Anfang gewesen war. Gleich der nächste Paragraph.
Gott ruft jeden Menschen unermüdlich zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm. Das Gebet begleitet die Heilsgeschichte als ein Rufen Gottes nach dem Menschen und ein Rufen des Menschen nach Gott.
Im ganzen ersten Artikel im vierten Teil des Katechismus haben wir gesehen, wie sich das Gebet langsam entwickelt. Und es ist immer mehr zum Vorschein gekommen, dass es eben ein Rufen Gottes nach dem Menschen ist. Das ist immer die erste Initiative. Gott ruft uns Menschen, Gott sucht uns. Und dann ist es aber auch ein Rufen des Menschen nach Gott, die Antwort des Menschen nach Gott. Das wird hier zusammengefasst. Wir gehen weiter mit dem Paragraph 2592.
Das Gebet Abrahams und Jakobs ist wie ein Kampf des Glaubens, der im Vertrauen auf die Treue Gottes geführt wird, in der Gewissheit des Sieges, der dem Ausdauernden verheißen ist.
Uns wurden dann verschiedene Gestalten, alttestamentliche Gestalten vorgestellt, die uns Vorbilder sein können im Beten. Da ist eben zum Beispiel Abraham oder dann auch Jakob. Auch sie hatten es nicht immer ganz einfach im Gebet. Jakob ist ja auch bekannt für seinen Kampf mit Gott und hat dann den Namen Gottes auch offenbart erhalten. Aber alles hat gezeigt, dass das Gebet dieser großen Männer des Alten Bundes uns helfen, das Vertrauen in Gott immer wieder neu zu stärken. Wir machen weiter mit dem nächsten Paragraph.
Das Gebet des Mose beantwortet das Eingreifen des lebendigen Gottes zum Heil seines Volkes. Er ist Bild der Fürbitte des einzigen Mittlers, Christus Jesus.
Auch Moses wurde uns als betende Gestalt vorgestellt. Und über ihn hat man gesehen, wie Gott sehr wirkmächtig eingegriffen hat in die Geschichte des Volkes Israel, indem er es aus der Sklavenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Wir haben dann auch gesehen, wie Moses fürbittend für das Volk Gott flehte, er solle seine Strafe abwenden. Und das ist das Bild für die Fürbitte Jesu, der immer wieder als Mittler eintritt beim Vater, damit alles Unheil von uns abgewendet wird. 2594 ist der nächste Paragraph.
Das Gebet des Gottesvolkes entfaltet sich im Einflussbereich der Wohnstätte Gottes, nämlich der Bundeslade und des Tempels. Dies geschieht unter der Führung seiner Hirten, insbesondere des Königs David und der Propheten.
Dann wurde uns erklärt, dass das Volk Israel immer mehr dann auch einen Ort hatte, wo es ganz konkret beten konnte. Es war zunächst einmal das Zelt mit der Bundeslade, die darin aufbewahrt wurde. In der Bundeslade sind ja die beiden Tafeln mit den Geboten Gottes. Und später wurde dann für diese Bundeslade auch der große Tempel gebaut. Und gerade Könige damals, König David, hat eigentlich gezeigt, wie man als Volk Gottes sich an Gott wendet. Und die Leute konnten dann auf das Gebet dieses Königs und andere Könige schauen, die wirklich als Politiker in diesem Sinne echte Vorbilder waren für das Beten und das Volk eben an ihnen sich orientieren konnte. Auch die Propheten sind solche Männer oder Frauen, die im Auftrage Gottes die Beziehung zu Gott gelebt haben, und die Menschen konnten auch immer wieder danach schauen, sich ausrichten daran. Und dann der Paragraph 2595.
Die Propheten rufen zur Bekehrung des Herzens und legen für das Volk Fürsprache ein, während sie selbst, wie Elia, mit Feuereifer das Antlitz Gottes suchen.
Das ist dann ein nächster Schritt, der uns im Katechismus vorgestellt wurde, das Beten der Propheten. Es ist vor allem ein Rufen im Namen Gottes nach der Bekehrung. Wenn das Volk Gottes sich wieder von Gott abgewendet hat, dann hat Gott über Propheten es wieder zurückgerufen. Und das ist sicher eine ganz schwierige Aufgabe auch der Propheten. Und sie selber, diese Propheten, waren echte Sucher des Antlitzes Gottes, echte Sucher Gottes. Und wir haben dann verschiedene Gestalten dieser Propheten gesehen, ganz besonders auch Elia, die wirklich mit Feuer und Flamme eingetreten sind für die Ehre Gottes. Elia zum Beispiel, eben als er da gegen, glaube ich, 400 waren es, 400 Baalspriester eine Herausforderung annahm oder sie herausforderte, und keiner von ihnen hatte die Möglichkeit, dass das Opfer angenommen wurde. Nur sein, das Opfer Elias wurde dann angenommen bei Gott. Das war eine sehr schöne Geschichte, ja. Dann noch der Kurztext 2596.
Die Psalmen sind das hervorragende Zeugnis des Gebetes im Alten Testament. Sie haben zwei untrennbare Bestandteile, einen persönlichen und einen gemeinschaftlichen. Die Psalmen erstrecken sich auf alle Zeiten der Geschichte. Sie gedenken der schon erfüllten Verheißungen Gottes und hoffen auf das Kommen des Messias.
Das ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir das letzte Mal noch gehört haben über die Psalmen. Mit Psalmen gibt es ja so viel zu erklären und so viel zu sagen. Am besten ist, man liest sie einfach immer wieder und lässt sie sich so zu Gemüte gehen. Dann versteht man, was gemeint ist. Und noch der letzte Kurztext.
Da die Psalmen in Christus gebetet und erfüllt werden, gehören sie wesentlich und bleibend zum Gebet der Kirche. Sie entsprechen den Menschen aller Stände und Zeiten.
Ja, Sie erinnern sich, dass wir das letzte Mal auch gesagt haben, dass die Psalmen ein tragendes Element des priesterlichen, des kirchlichen Gebetes ist. Auch in den Klöstern werden Psalmen gebeten, im sogenannten Stundengebet, im Breviergebet. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil. Und man kann ihn eben immer in Christus beten. Eigentlich einerseits, weil Christus selber die Psalmen gebetet hat, und andererseits, weil sie doch immer wieder von Christus reden. Ja, das waren jetzt die Kurztexte, die eben noch einmal das Ganze zusammenfassen, was man im vorhergehenden Artikel gehört hat. Wir möchten jetzt uns dem Artikel 2 zuwenden, der die Überschrift trägt "In der Fülle der Zeit". Und hier geht es jetzt um das neutestamentliche Beten, ganz besonders von Jesus Christus her. Der erste Paragraph, 2598, ist eine Einleitung in diesen Artikel, und ich glaube, wir lesen den gleich einmal.
Das Ereignis des Betens wird uns vollständig offenbart im Wort, das Fleisch geworden ist und das unter uns wohnt. Das Gebet Christi so zu verstehen, wie seine Zeugen es uns im Evangelium verkünden, bedeutet, sich Jesus dem Herrn als dem brennenden Dornbusch zu nähern. Zunächst betrachten wir, wie er betet, dann hören wir, wie er uns beten lehrt, und schließlich erkennen wir, wer unser Gebet erhört.
Der Katechismus möchte mit diesem einleitenden Artikel uns jetzt in eine neue Dimension des Betens einführen. Es wird hier vom Gebet Christi gesprochen. Die Psalmen sind ein Höhepunkt des Betens der alttestamentlichen, des alttestamentlichen Volkes. Aber den Höhepunkt, den absoluten Höhepunkt des Betens, des Ereignisses des Betens, das lernen wir jetzt von Jesus. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist, eine theologische Aussage. Jesus ist die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit, das Wort, das dann eben in Christus, in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Das haben Sie vielleicht auch schon im Bereich des Glaubensbekenntnisses, der Erklärungen zum Glaubensbekenntnis gehört. Jetzt kommen drei Abschnitte. Zunächst betrachten wir, wie Jesus selber betet. Tatsächlich ist Jesus ein betender Mensch. Und wir sind erstaunt eigentlich, wie viel das Jesus selber gebetet hat. Man überliest das relativ leicht, wenn man die Bibel liest, dass Jesus immer wieder sich zurückgezogen hat ins Gebet. Wir werden das gleich sehen. Dann hören wir, wie er uns beten lehrt. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass die Jünger mal gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Und da lernen wir jetzt auch von ihm, wie man beten kann. Und schließlich erkennen wir, wie er unser Gebet erhört. Das ist ja doch auch sehr wesentlich, dass wir wissen, unser Gebet ist nicht einfach umsonst, sondern Jesus erhört es, er geht auf uns ein, er nimmt uns ernst, er nimmt es an. So gehen wir gleich weiter mit dem Paragraph 2599, eben in dem Bereich Jesus betet.
Der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau geworden ist, hat in seinem menschlichen Herzen beten gelernt. Er lernt es von seiner Mutter, die alle großen Dinge des Allmächtigen im Gedächtnis bewahrt und in ihrem Herzen bedenkt. Jesus erlernt das Gebet mit jenen Worten und Formen, mit denen sein Volk in der Synagoge von Nazareth und im Tempel betet. Sein Gebet entspringt aber einer verborgenen Quelle. Er lässt dies im Alter von 12 Jahren erahnen. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Hier beginnt sich das Neue des Betens in der Fülle der Zeit zu offenbaren. Das kindliche Gebet, das der Vater von seinen Kindern erwartet, wird endlich von dem einzigen Sohn in seiner Menschennatur mit den Menschen und für sie gelebt.
Ich finde es wunderbar, wie hier die Kirche im Katechismus erklärt, woher Jesus überhaupt beten gelernt hat. Und der Katechismus sagt hier, dass der Sohn Gottes, der ja auch der Sohn der Jungfrau war, von seiner Mutter das menschliche Beten gelehrt hat. Hier wird also auch Maria als das Vorbild für Jesus im Beten dargestellt. Und ich denke, das ist eine ganz wesentliche Aussage für alle Mütter. Das zeigt, wie wichtig das die Aufgabe der Mütter ist, im Lehren zu beten gegenüber den Kindern. Also sie sind eigentlich die ersten Lehrmeisterinnen des Gebetes für ihre Kinder. Der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau geworden ist, hat in seinem menschlichen Herzen beten gelernt. Er lernt es von seiner Mutter, die alle großen Dinge des Allmächtigen im Gedächtnis bewahrt und in ihrem Herzen bedenkt. Maria hat ja die große Fähigkeit, dass sie alles, was geschehen ist, in ihrem Herzen bewahrt hat. Das ist ein Ausspruch aus dem Lukasevangelium. Alles, was geschehen ist, kann sie im Herzen bewahren und darüber nachdenken. Und das ist eine ganz tolle Tugend, die Maria hatte und die wir uns eigentlich auch immer wieder zu eigen machen sollten, über die Dinge nachdenken, nicht zu schnell zu reagieren, sondern ein bisschen das Ganze in uns wirken lassen, von Gott her zu überlegen, was bedeutet dies, was bedeutet jenes. Und diese Fähigkeit des stillen Kontemplierens, des stillen Betrachtens, des stillen in Gottseins, das hat sicher auch Jesus gesehen und irgendwie auch sich zu eigen gemacht, jetzt in seiner menschlichen Natur. Jesus erlernt das Gebet mit jenen Worten und Formen, mit denen sein Volk in der Synagoge von Nazareth und im Tempel betet. Also Jesus hat seine Eltern begleitet in die Synagoge und hat dort auch das gemeinschaftliche Beten des Volkes Israel gesehen und gelernt. Und das ist eben auch wichtig, dass wir unsere Kinder in die Kirche begleiten, damit sie sehen und lernen, wie man betet. Es ist eigentlich traurig, wenn Kinder bei der Erstkommunion kaum die Gebete der Heiligen Messe können, weil sie praktisch nie in der Kirche sind. Aber dann am großen Fest, ja, eben, dann können sie halt auch nicht antworten. Das ist eigentlich schade. Also auch Jesus hat das gelernt, indem er eben am Synagogengottesdienst teilgenommen hat. Sein Gebet entspringt aber einer verborgeneren Quelle. Und wir wissen, dass natürlich die ganz tiefe Quelle in ihm Gott selber ist. Als er als 12-jähriger Junge im Tempel auf der Wallfahrt nach Jerusalem verloren ging und dann die Eltern mit Angst ihn gesucht und endlich im Tempel gefunden haben, wurde er ja gefragt, Kind, wie konntest du uns das antun? Und Jesus sagte dann, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Also er ist ganz im Vater, im Haus des Vaters, aber das Haus des Vaters ist eigentlich auch in ihm. Er ist ganz im Vater und deshalb kann er auch sagen, ich und der Vater sind eins. Eben die göttliche Dreifaltigkeit ist nicht trennbar. Und so ist eben in Jesus auch der Vater und der Heilige Geist ganz gegenwärtig. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Hier ist die ganz tiefe, verborgenere Quelle des Betens von Jesus. Und aus dieser Quelle beginnt auch das neue Beten, das uns Jesus eben jetzt dann auch vorstellt. Es ist ein kindliches Gebet, das Beten Jesu, weil er es immer an den Vater richtet. Und auch unser Gebet sollte eigentlich immer in diesem Sinn ein kindliches Gebet sein, im Wissen, wir sind die Kinder und Gott ist der Vater, der uns immer alles gibt, der die Fülle hat und wir sie eben in uns aufnehmen dürfen. Ja, wir können gleich weitergehen jetzt mit dem Paragraph 2600, wo uns ein bisschen vorgestellt wird, wie und wo Jesus gebetet hat, und darauf möchten wir dann ein bisschen auch schauen, indem wir in der Heiligen Schrift nachlesen.
Das Evangelium nach Lukas hebt das Wirken des Heiligen Geistes und den Sinn des Gebetes für den Auftrag Jesu hervor. Jesus betet jeweils vor den entscheidenden Schritten seiner Sendung, bevor der Vater ihn bei der Taufe und der Verklärung bezeugt und bevor er durch sein Leiden den liebenden Ratschluss des Vaters erfüllt. Jesus betet auch vor den für die Sendung seiner Apostel entscheidenden Schritten, bevor er die 12 auswählt und beruft, bevor Petrus ihn als den Messias Gottes bekennt. Schließlich betet er darum, dass der Glaube des Hauptes der Apostel in der Versuchung nicht wanke. Im Beten des Herrn vor den Heilsereignissen, die der Vater ihm zu vollbringen aufträgt, überlässt sich sein menschlicher Wille demütig und vertrauend dem liebenden Willen des Vaters.
Hier ist eben die ganze Fülle des Betens Jesu ein bisschen zusammengefasst. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt wieder ein bisschen nachgelesen habe in Vorbereitung auf diese Sendung, bin ich auch wieder erstaunt gewesen, doch wie viel das in der Bibel die Rede ist, dass Jesus gebetet hat. Also bei der Taufe zum Beispiel, sogar in dem Moment, als er die Taufe durch Johannes den Täufer empfing, hat er gebetet. So heißt es im Lukas-Evangelium, beim Kapitel 3, Vers 21. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen, und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also sogar eben in diesem wichtigen Moment, in allen wichtigen Momenten seines Lebens, hier sind natürlich nur einige wenige aufgezählt. Man kann sich natürlich aus diesen Momenten auch vorstellen, dass er eben die ganze Zeit immer wieder gebetet hat. Also in den wichtigen Momenten wird ausdrücklich gesagt in der Bibel, dass Jesus gebetet hat. Und deshalb ist die Überschrift auch dieses Teiles im Artikel 2, Jesus betet. Ja, er betet. Er betet auch bei der Verklärung. Wenn wir wiederum das Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 28 aufschlagen, da heißt es, etwa 8 Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß, die Verklärung. Also er ging immer wieder auf einen Berg, um zu beten. Also durch das Gebet mit dem Vater ganz eins zu sein. Dann ein anderer ganz wichtiger Moment seines Lebens, derjenige im Ölgarten, als er sich auf das Leiden vorbereitete. Da heißt es, dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Und hier hören wir auch Worte seines Gebetes. Sonst ist eigentlich nur immer mir gesagt, er betete, aber was genau, das wissen wir nicht. Hier wissen wir es. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Also der ganze Kelch des Leidens, der jetzt für ihn bereitsteht, um ihn zu trinken. Das ganze Leiden, das aus der Sünde aller Menschen, aller Zeiten zusammengesetzt ist. All das sollte er auf sich nehmen. Und das ist so groß, dass er fast daran scheitert, dass er sagt, ich kann das nicht, ich habe die Kraft nicht dazu. Er hat Angst und darum betet er, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Wenn es einen anderen Weg gibt, dann möchte ich lieber einen anderen Weg einschlagen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Es ist auch eine Erfahrung. Bei Menschen, die unter ganz gewaltiger Anstrengung sind, können sich die Kapillargefäße der Haut können sie zerspringen und dann tritt neben dem Schweiß eben auch so Blut heraus. Also eine gewaltige Anstrengung, diese Angst, die in Jesus war, nicht einfach nur irgendwie ein Happening da in diesem Garten, in diesem Ölberg, sondern wirklich ein Kalvarienberg, wirklich ein Leiden, das wir uns gar nicht vorstellen können. In diesem Leiden betet Jesus, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also bei allen wichtigen Momenten betet Jesus. Dann betet er auch vor der Sendung seiner Apostel. Alles, was mit den Aposteln zusammenhängt, wir können das einmal nachlesen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 12. Entschuldigung, ich muss jetzt das auch schnell zurückschlagen. Da heißt es, in diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Also wirklich eine wichtige Entscheidung, die Auswahl der Apostel, der 12, und er betet die ganze Nacht davor. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Und dann kommen die Namen der 12. Also vor dieser wichtigen Entscheidung, die Entscheidung eben, wie er die Kirche bauen, auf welches Fundament er die Kirche bauen will, da betet er die ganze Nacht. Im Wissen, im Bewusstsein, das sind die Menschen, die ich habe und auf sie, auf welche muss ich jetzt meine Kirche bauen? Was ist der Wille des Vaters? Wo sind die Stärken dieser Menschen? Wo sind die Schwächen dieser Menschen? Er hat wahrscheinlich alles gesehen und einfach, dass diese Entscheidung in der innertrinitarisch gefällt wird, hat er gebetet. Dann auch später, als Petrus ihn als Messias Gottes bekennt, da heißt es im Kapitel 9, Vers 18 bis 20, Jesus betete einmal in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm. Also man sieht, er zog sich zurück zum Gebet, einfach entweder auf einen Berg oder irgendwie in die Einsamkeit. Einfach in der Stille begegnet man Gott, nicht im Lärm der Großstadt oder nicht im Lärm einer Diskothek oder so, sondern wirklich in der Einsamkeit, in der Stille kann man Gott begegnen. Da fragt er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und so weiter, einige für Johannes den Täufer und so weiter. Auch da also hat er vor diesem Messias-Bekenntnis des Petrus, hat er mit ihnen gebetet in der Einsamkeit. Immer wieder ist er zum Vater gegangen. Immer wieder hat er dort auch die richtigen Weisungen für sein menschliches Handeln auf Erden gesucht. Und dann heißt es im Katechismus weiter, schließlich betete er darum, dass der Glaube des Hauptes der Apostel in der Versuchung nicht wanke. Auch das eine schöne Stelle. wo dieses fürbittende Gebet Jesu für den Apostel Petrus zum Ausdruck kommt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Ja, wir wissen, dass Petrus dann Jesus verleugnet hat, dreimal, aber dann hat er es eingesehen und wurde dann doch einer der ganz Großen, der sogar sein Leben hingegeben hat für Jesus Christus. Im Beten des Herrn vor den Heilsereignissen, die der Vater ihm zu vollbringen aufträgt, überlässt sich sein menschlicher Wille demütig und vertrauend dem liebenden Willen des Vaters. Das verstehen wir jetzt gerade auch mit dem Abschnitt im Ölberg, wo er wirklich sich ganz dem Willen des Vaters unterstellt hat. Sein menschlicher Wille hat sich dem göttlichen Willen des Vaters unterstellt. Also hier ist uns Jesus wirklich als betender Mensch begegnet. Ein wunderschöner Abschnitt. Wir machen gleich weiter mit dem Paragraph 2601.
Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wünscht der Jünger Christi nicht in erster Linie deshalb zu beten, weil er seinen Meister beten sieht? Er kann das Gebet vom Meister lernen, im Betrachten und Hören, wie der Sohn zum Vater betet, erlernen es auch die Kinder.
Wie ich vorhin erwähnt habe, sind praktisch alle Stellen in der Bibel nur solche Aussagen, dass Jesus gebetet hat. Das ist eine Feststellung, er hat gebetet. Aber was, das kommt eben sehr selten zum Ausdruck. Und das wäre schon interessant, auch wie er mit dem Vater gesprochen hat. Das Gebet auch der Heiligen würde uns schon interessieren, aber vor allem das Gebet natürlich auch von Jesus. Wie hat er gebetet? Was sind seine Herzensanliegen gewesen? Wie konnte er so lange, eine ganze Nacht mit dem Vater reden? Ja, wenn wir anfangen zu beten, wie schnell wird es uns langweilig? Wie schnell wissen wir nicht mehr, was beten? Und sofort werden wir unruhig und schauen auf die Uhr, wann ist die Messe zu Ende oder wann ist das Gebet zu Ende, der Rosenkranz zu Ende. Wir haben da oft relativ wenig Ausdauer. Aber Jesus, das Gebet von Jesus, wenn wir ihn anschauen, einfach jetzt bildlich uns das mal vorstellen, wie er einfach da war und betete. Eben im Betrachten und Hören, Zuhören. Irgendwie vielleicht vernimmt man etwas von dieser ganz tiefen Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Und vielleicht merkt man daraus etwas von diesem tiefen Gebet, das Jesus an den Vater gerichtet hat. Und wenn wir auf ihn schauen, dann eben können auch wir lernen zu beten. Es ist einfach auch die Geduld braucht, dass wir das genießen auch. Wir dürfen das Gebet immer wieder als etwas Wunderschönes anschauen. Also einfach beim Vater sein, mit dem Vater sein, auch mit Jesus sein, auch mit dem Heiligen Geist sein. Aber einfach das Zusammensein. Und nicht eben etwas, was hoffentlich schnell vorbeigeht, sondern man sollte das wirklich auskosten und sich wirklich auch Zeit nehmen, weil das Gebet geht dann doch sehr tief in die Seele hinein. Also er ist der Meister im Beten und wir schauen auf ihn und so können auch wir, die Kinder, lernen zu beten. So wie Jesus das ein bisschen von der Mutter Gottes abgeschaut hat, die ersten Schritte im Beten von ihr gelernt hat, so können auch wir immer wieder auf Jesus sehen und dort lernen, wie man eigentlich richtig betet.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, wir sind im vierten Teil des Katechismus. Es geht um das Gebet in der Offenbarung des Neuen Testamentes. Also wir schauen gerade auf Jesus, wie er betet, in den Bibelstellen nach, wenn sie später dazugekommen sind. Wir sind jetzt im Abschnitt 2602. Mit uns ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz verbunden. Dann lesen wir den Abschnitt 2602.
Ja, gerne.
Jesus zieht sich oft mit Vorliebe in der Nacht auf einen Berg in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Da er in seiner Menschwerdung die Menschennatur annimmt, trägt er die Menschen auch in seinem Gebet und bringt sie dem Vater dar, indem er sich selbst darbringt. Er, das Wort, das Fleisch angenommen hat, nimmt in seinem menschlichen Beten an all dem teil, was seine Brüder erleben. Er fühlt ihre Schwäche mit, um sie davon zu befreien. Dazu hat ihn der Vater gesandt. Seine Worte und Werke sind also gleichsam sichtbarer Ausdruck seines Gebetes im Verborgenen.
Dass Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit oder eben auch auf einen Berg zurückzieht, das haben wir vorher bereits gesehen. Das ist tatsächlich so. Eben, ich wiederhole noch einmal die Wichtigkeit dieser Aussage. In der Stille begegnet man Gott. Das ist einfach etwas ganz, ganz Zentrales. Man braucht Stille. Und deshalb müssen auch wir in unserem täglichen Tagesablauf schauen, dass wir immer wieder Momente der Stille haben, wo wir wirklich Gott begegnen können, wo keine störenden Frequenzen in unserem Ohr sind, wie ja das Papst Benedikt in München bei der Messe so schön gesagt hat. Und dann wird gesagt, was er da eigentlich auch gebetet hat. Er betet für alle Menschen. Das heißt, er nimmt die Menschen auch in sein Gebet auf und bringt sie dem Vater dar. Und zwar bringt er sich selber dar, und weil er alle Menschen in sich hat, bringt er mit sich selber alle Menschen zu Gott. Etwas anderes wird hier noch gesagt, das sehr wichtig und sehr zentral ist. Jesus kennt das Menschsein durch und durch. Und er kennt auch die Schwäche im Menschsein durch und durch. Und deshalb hat er ein totales Verständnis für uns, für alle, für unsere menschlichen Schwächen. Und das wird auch gesagt im Katechismus, wenn es heißt, er fühlt die Schwächen der Menschen mit, um sie davon zu befreien. Und hier wird der Hebräerbrief beim Kapitel 4, Vers 15 zitiert, und dort heißt es, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einer, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. An einem anderen Ort heißt es, Jesus ist uns Menschen in allem gleich geworden, außer der Sünde. Das ist sicher ein ganz entscheidender Zusatz. Er hat nie gesündigt. Aber er kennt die Schwächen und er weiß um die Schwächen. Und er ist in allem auch in Versuchung geraten. Erinnern Sie sich nur an die Versuchung durch den Teufel, als er nach der Taufe 40 Tage in der Wüste gefastet hat und wie der Teufel dann an ihn herangekommen ist und ihn versucht hat. Und er hat mit dem Wort Gottes den Teufel dann wieder in die Flucht geschlagen. Er hat ihm Widerstand geleistet. Aber die Versuchung hat er auch erlebt. Der Unterschied zu unseren Versuchungen, er ist darin nicht untergegangen, er hat bestanden, er hat nicht gesündigt. Und wir sind manchmal eben in unseren Versuchungen auch zu schwach und zu widerstehen, und dann geschehen eben die Sünden. Aber das ist ein ganz wesentliches Element des Betens. Er kennt unsere Schwächen und er bringt auch diese Schwächen immer wieder vor den himmlischen Vater. Und dazu hat ihn der Vater gesandt, heißt es hier im Katechismus. Das ist seine Aufgabe. Eben das Unheil, das im Mensch, in den Menschen hineingekommen ist oder in die Menschheit durch die Ursünde Adams und Evas, das muss er wieder gut machen, indem er eben den Kampf gegen die Sünde aufnimmt und also die Schwäche immer wieder vor den Vater bringt und den Vater bittet, dass er die schwachen Menschen wieder stärkt, in der Form, wie er es eben durch seine Heilsordnung so vorgesehen hat. Seine Worte und Werke sind also gleichsam sichtbarer Ausdruck seines Gebetes im Verborgenen. Jetzt hat also der Katechismus uns ein bisschen dieses Beten Jesu entschlüsselt. Jetzt wissen wir eigentlich, was er gebetet hat, auch wenn wir nicht den genauen Wortlaut nicht kennen. Aber der Katechismus erklärt, dass Jesus also für die Schwächen der Menschen betet, damit sie gestärkt werden, damit sie eben letztlich in den ursprünglichen Schöpfungszustand zurückversetzt werden können. Soweit der Paragraph 2602.
Vielleicht noch eine Frage zu dem, bevor es vielleicht ein bisschen untergeht. An der Stelle, wo die über die Mutter Gottes gesprochen wurde, dass sie alle Taten Gottes im Gedächtnis bewahrt und im Herzen bedenkt, das wäre vielleicht auch für uns wieder ein neuer Impuls, nicht nur beim Gebet zu denken, dass man mündliche Gebete oder irgendwas spricht, sondern dass man vielleicht auch Gottes Spur im eigenen Leben ein bisschen nachspürt. Oder wie kann man das verstehen?
Ja, das ist richtig. Man kann auf verschiedene Arten beten. Das Gebet ist nicht nur eine ein mündliches Gebet, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen. Eben auch das Bewahren und im Herzen darüber nachdenken, sich einfach in Gedanken mit Gottes Wort beschäftigen, das ist eigentlich auch Beten. Es muss nicht immer ausdrücklich jetzt ein Fürbittgebet sein oder ein Bittgebet für sich selber oder einfach ein vorgelesenes, abgelesenes oder auswendig gebetenes Gebet sein, sondern alles kann Gebet sein, was Beschäftigung ist mit Gott. Und das einfach so wie Maria über alles nachdenken, um ganz in Gott geborgen zu sein und ganz in Gott aufzugehen, das ist eigentlich der Sinn des Betens, dass wir durch das Beten tiefer in die Beziehung mit Gott kommen. Und da muss jeder natürlich selber schauen, was hilft ihm am meisten. Ist es ein Gebet, das er auswendig betet, das ihn dann wirklich auch in die tiefe Gemeinschaft mit Gott hineinnimmt? Ist es ein Gebet, das er liest aus einem Gebetbuch? Ist es ein selber erfundenes Gebet im Sinne eines Zwiegesprächs mit Gott? Oder was ist es? Oder eben einfach das durch das Wort Gottes, indem man darüber nachdenkt, indem man es betrachtet, indem man es auf sich wirken lässt, indem man sich fragt, was will Gott mir mit diesem Wort sagen, dass man das so erwägt und vielleicht hilft das dann am meisten, um stärker mit Gott verbunden zu sein. Das Ziel des Gebetes ist es, tiefer in Gott hineinzukommen. Deshalb nicht ein Lippengebet, ein Geplapper, wie Jesus selber sagt, sondern ein Gebet, das wirklich aus der Tiefe des Herzens kommt. Aus dem demütigen Herzen, so haben wir es auch gesehen in den vorhergehenden Sendungen.
Also könnte es vielleicht jetzt auch ein guter Neustart sein, nochmal diese Stellen, die wir heute besprochen haben, nochmal nachzulesen und den Heiligen Geist dann zu bitten, was das für unser Gebetsleben dann jetzt auch heißen kann, wenn wir Christus betrachten.
Das ist immer gut, ja. Es sollte ja. Der Katechismus will uns ja helfen, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Das ist ja das Ziel der Glaubenslehre überhaupt und besonders auch dieses vierten Teiles. Es sollte uns helfen, dass wir unser Gebet auch erneuern, neue Schritte machen im Gebet, im Beten, in unserem persönlichen Beten, dass es reicher wird, dass es tiefer wird, dass es erfüllender wird und dass wir auch größere Freude daran erhalten, dass es ja vielleicht uns auch einmal gelingt, zum Beispiel am Hohen Donnerstag in der Nacht auf Karfreitag eine ganze Nacht im Gebet zu wachen und zu beten, wie das ja in vielen Kirchen und Pfarreien Brauch ist.
Vielleicht lesen wir dann den nächsten Abschnitt weiter. Falls sich jetzt noch jemand meldet, soll er nicht sich scheuen anzurufen. Wir sind dann beim Abschnitt 2603. Die Evangelisten haben zwei Gebete Christi aus der Zeit seines Wirkens ausdrücklich festgehalten. Beide beginnen mit einer Danksagung. Im ersten Gebet bekennt und preist Jesus den Vater, weil er die Geheimnisse des Gottesreiches denen, die sich für weise halten, verborgen, den Kleinen aber, den Armen der Seligpreisung geoffenbart hat. In einem Jubelruf, »Ja, Vater«, äußert sich die Tiefe seines Herzens, das Einverständnis mit dem, was dem Vater gefällt. Es klingt das Fiat der Mutter Jesu bei seiner Empfängnis nach. Der Ausruf Christi ist wie ein Vorspiel zu dem Ja, das er dem Vater vor seinem Tod sagen wird. Das ganze Gebet Jesu hat seinen Platz in dieser liebenden Zustimmung seines menschlichen Herzens gegenüber dem Vater und dem Geheimnis seines Willens.
Also zwei Gebete gibt es, in denen die uns überliefert sind, wo Jesus wirklich betet. Wir haben auch noch ein anderes gesehen im Ölberg, aber hier werden jetzt zwei ganz besonders festgehalten. Beide beginnen mit einer Danksagung. Das erste, das hier gemeint ist, das steht bei Matthäus, im Matthäusevangelium Kapitel 11, Verse 25 bis 27 und in der Parallelstelle bei Lukas im Kapitel 10. Da heißt es, in jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Vater offenbaren will. Das ist dann noch eine Zusatzlehre. Aber bis zum Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Das ist Gebet Jesu. Und hier kommt eben seine ganz tiefe Verbundenheit mit dem Vater zum Ausdruck. Im ersten Gebet, so heißt es im Katechismus, bekennt und preist Jesus den Vater, weil er die Geheimnisse des Gottesreiches denen, die sich für weise halten, verborgen, den Kleinen aber, den Armen der Seligpreisungen ist gemeint, geoffenbart hat. Ja, eben, es sind sehr oft ganz bescheidene, arme Menschen, die besonderen Reichtum Gottes erhalten. Es gibt sicher auch unter den Heiligen große Gelehrte, Studierte, aber oft ist das ganze Wissen eher ein Hindernis für den persönlichen Weg der Heiligkeit als eine Hilfe dazu. Wenn wir auch die Hirtenkinder oder überhaupt die Seherkinder anschauen, da sind das alles sehr einfache Menschen gewesen. Ich erinnere mich an einen Ausspruch der heiligen Bernadette Soubirous, die Seherin von Lourdes, als sie einmal gefragt wurde, warum die Mutter Gottes ausgerechnet sie ausgewählt habe für diese Botschaften, hat sie gesagt, sie habe wahrscheinlich keine geringere Person gefunden. Also sie selber ist sich ihrer Nichtigkeit völlig bewusst worden und hat das auch nicht vorenthalten, diese Aussage. Sie ist aber also überhaupt nicht in den Stolz geraten, sondern wirklich in der Demut geblieben. Und so ist es also ein Geheimnis, dass eben die Geheimnisse Gottes den Weisen und Klugen verborgen, aber den Unmündigen offenbart werden. Und das bedeutet auch für uns alle natürlich, dass wir uns immer wieder klein machen vor Gott, dass wir uns nicht überheben und nicht das Gefühl haben, wir wüssten schon alles, weil Gott ist viel größer, als wir immer sagen können. Und je kleiner das wir sind, je demütiger, je bescheidener, umso mehr kann Gott in uns wirken. Im Ja, Vater, schwingt eben auch das Ja der Mutter mit, das sogenannte Fiat, das mir geschehe. Das die Mutter Jesu bei der Empfängnis ausgesprochen hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Eben ein Ja zum Vater, ein Ja der Gottesmutter Maria zum Vater, auch zum Plan des Vaters. Das zeigt, dass man wirklich eins ist mit dem Vater und dass man ganz bereit geworden ist, den Willen Gottes zu tun. Der Ausruf Christi ist wie ein Vorspiel zu dem Ja, das er dem Vater vor seinem Tod sagen wird. Also hier versucht der Katechismus eine Brücke zu schlagen zwischen diesem Ja, Vater, so hat es dir gefallen, und dann seinem Ja am Kreuz, als er bereit war, wirklich seinen Auftrag, den Willen des Vaters bis zum Letzten zu erfüllen. Und den Kelch, von dem wir vorhin schon gehört haben, diesen bitteren Kelch bis zur Neige zu trinken. Das ist sein ganzes Ja, seine ganze Hingabe an den Willen des Vaters. Und der Katechismus schließt dann in diesem Abschnitt, das ganze Gebet Jesu hat seinen Platz in dieser liebenden Zustimmung seines menschlichen Herzens gegenüber dem Vater und dem Geheimnis seines Willens. Also auch Jesus musste immer wieder als Mensch sich unter diesen Willen des Vaters, wenn wir so sagen wollen, beugen. Er hat immer wieder als Mensch ganz den Willen des Vaters in den Vordergrund gestellt. Er hat einmal gesagt, er tue nichts außer dem Willen des Vaters. Also, und wenn es der Vater ihm nicht sagt, er soll dies oder jenes tun, dann tut er es nicht. Und wenn der Vater ihm das sagt, dann tut er es. Also das zeigt auch, dass er in einer dauernden Zweisamkeit mit dem Vater gewesen ist, in einem dauernden Hören, auf eine wunderbare Art und Weise, immer, immer bereit, den Willen des Vaters ganz zu erfüllen. Das Geheimnis des Willens des Vaters, das sich eben dann im Kreuzestod Christi, in diesem Sühneleiden, in dem Erlöserleiden zum Ausdruck gebracht worden ist, erfüllt hat.
Vielleicht ist das auch ein guter Abschluss für heute die Sendung, ja, dem Willen des Vaters erfüllen. Das ist auch immer das, was die Heiligen unterstrichen haben, dass sich darin immer das richtige Gebet zeigt oder erweist. Aber die Frage wäre aber dann wahrscheinlich, wie erkennt man immer den Willen des Vaters? Aber das wäre wahrscheinlich eine Sendung für sich. Wenn Sie vielleicht ein Schlusswort da noch zu sagen könnten?
Das ist klar. Ich meine schon, dass man den Willen des Vaters immer wieder im Herzen erspüren kann. wenn man ganz ehrlich sich an Gott richtet und versucht zu erfassen, was sagt er, wenn man sich überlegt, was will der Vater mir sagen, was will Jesus mir sagen, dann erspürt man schon im Herzen, was der Wille Gottes ist. Und natürlich für den Willen Gottes erfüllen ist es schon ganz wichtig, dass man sich grundsätzlich an das Wort Gottes hält, an die Gebote Gottes hält, denn dann hat man die richtigen Leitplanken. Wenn man im richtigen Glauben ist, den uns eben der Katechismus weitergibt und sich bemüht, ein gut christliches Leben zu leben, die Gebote Gottes, auch die Liebe zur Kirche pflegt, die Gebote oder die Weisungen der Kirche ernst nimmt, dann hat man die besten Voraussetzungen, dass man immer wieder vom Herrn her spürt, was der Wille Gottes ist. Und sicher will der Wille Gottes uns immer wieder zum Heil, zum Besseren, zum Wahreren, zum Größeren in dem Sinn vor Gott hinführen. Das glaube ich, ja, und das ist so ein bisschen eine Spur, wie man den Willen Gottes erkennen kann. Manchmal ist es sehr direkt, dass Gott einem ganz klar sagt, was man zu tun hat. Eben, ich hätte nie gedacht, dass ich Priester werde, aber eines Tages hat Gott mich wirklich bei den Haaren genommen und mich ein bisschen geschüttelt und dann ging das los mit der Priesterberufung. Und ich kann bis heute nicht im geringsten zweifeln, dass das ausdrücklicher Wille Gottes gewesen ist. Ich habe es so deutlich gespürt. Und jetzt geht es halt immer wieder darum, auch in den kleinen Entscheidungen den Willen Gottes erkennen. Und das geht eben so ein bisschen, wie ich das erklärt habe, dass man sich immer wieder vor Gott stellt und ihn fragt und versucht zu horchen in seinem Herzen. Aber sich immer eben wieder an der Wahrheit des Glaubens und der Gebote Gottes orientiert.
Dankeschön für diese Hilfestellung und auch danke für die Auslegung heute, Herr Pfarrer Rellstab.
Gerne geschehen. Noch allen einen schönen Abend und Gottes Segen.
Danke, das wünschen wir Ihnen auch und bis zum nächsten Mal dann.
Ja, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, Sie können auch diese Sendung bestellen, wenn Sie das gerne noch einmal nachhören möchten, nachmeditieren wollen. 0700 75 25 75 20 müssen Sie dann wählen. Ab morgen um 9 sind die Kollegen wieder für Sie da. Oder Sie können auch natürlich einfach schreiben an Radio Horeb CD-Dienst. Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Meinerseits am Mikrofon verabschiedet sich Marion Kuhl.